Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Das kann ich mir eigentlich fast selber sagen, weil ich zum ersten Mal jetzt hier im Gottesdienst bin. Nicht zum ersten Mal in eurem wunderschönen Gebäude. Also das darf man euch gratulieren. Echt toll, wie das aussieht, wie das gestaltet ist. Echt wunderschön. Und ich wünsche euch, das möchte ich ganz zu Beginn meiner Predigt auch sagen, ich wünsche euch einfach auch Gottes Segen mit diesem neuen Gebäude. Dass er die Leute in der Umgebung erreicht, dass er die Leute in Sindelfingen erreicht und darüber hinaus. Heute sind ja die meisten doch mobil, das heißt, man kann ja auch die Öffentlichen nutzen oder das Auto, das Fahrrad, um dann von weiters her eine Gemeinde zu besuchen. Also ihr habt jetzt tolle Voraussetzungen geschaffen mit diesem Gemeindezentrum. Also herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen dazu. Das war mir jetzt am Anfang einfach noch wichtig. Die mich nicht kennen, mein Name wurde schon genannt, Raimund Stahl. Und Sindelfingen kenne ich durchaus auch über die EC-Zeit. Ich war 10 Jahre lang mal Landesjugendreferent im EC und das ein oder andere Gesicht kenne ich noch von damals, vor allem wenn ich an unsere Fußballturniere denk. Ja, da waren die Sindelfinger, ich habe damals in Ditzingen gelebt, gewohnt, da waren die Sindelfinger immer große Herausforderungen. Neben den Dagersheimer, die damals Fußball gespielt haben, die wissen, was ich meine. Aber lang, lang ist her. Ich bin ja heute nicht da, um über Fußball zu reden, sondern ich möchte uns über Gottes Wort was mitgeben. Und zwar, wir fangen mal, man sieht es hier vorne mit der ersten Folie, mit dem ersten Gedanken an, bist du ein Glückspilz? Ja, also jetzt muss hier keiner nach vorne kommen und diese Frage beantworten. Einfach so mal für sich selber nochmal nachzudenken. Bist du ein Glückspilz? Was ist überhaupt ein Glückspilz? Ist es dann, wenn man eben so ein, keine Ahnung, ist das ein Fliegenpilz? Ich kenne mich da wirklich nicht aus. Was ist es? Ein Fliegenpilz, und ich vermute mal, wenn man das in Verbindung bringt mit einem Glückspilz, genau, vielleicht ist man da glücklich, wenn man nicht isst. Also, aber irgendwie, ich habe so einen Eindruck, ich habe dann natürlich auch gegoogelt nach Bildern zum Glückspilz und irgendwie, oder habe ich nur nach Pilzen gegoogelt, ich weiß es gar nicht mehr, aber irgendwie verbinde ich das, wenn man irgendwie sich so in den Wald begibt und auf der Suche nach Pilzen ist, dann ist man ein Glückspilz, wenn man ein seltenes Exemplar, ein essbares Exemplar gefunden hat. Also dann bitte kein Glückspilz, bitte nicht nachmachen oder so, kein Fliegenpilz, wenn der giftig ist, dann ist man vielleicht für den Moment glücklich. Oder man findet ein vierblättriges Kleeblatt. Ja, früher hat man so ein bisschen getrickst, hat man ein dreiblättriges gepflückt, hat ein anderes gepflückt, hat da zwei Blätter weggemacht, hat die zusammengesteckt, hat gesagt, schau her, ich habe ein vierblättriges Kleeblatt. Also Glück ist sowieso immer eine Frage der eigenen Wahrnehmung. Ich kann glücklich in der Beziehung sein. Wenn ich das richtig gedeutet habe, dann war diese Bemerkung, man kann auch frisch verheiratet hier sein. Ihr habt wohl erst neulich geheiratet. Herzlichen Glückwunsch, Gottes Segen auch dazu. Und dann ist man natürlich glücklich. Und natürlich, also doch, davon gehe ich aus, wenn man heiratet. Man ist vielleicht glücklich im Beruf. Man ist vielleicht glücklich in dem, wie man seinen Interessen nachgehen kann. Man ist vielleicht für den einen Augenblick glücklich. Man erlebt irgendwie ja, so ein Gefühl, vielleicht auch der Zufriedenheit, wo man so innerlich durchatmet, sich vielleicht auch zurücklehnt. Aber es ist immer relativ Glück. Von dem her ist diese Frage, ob du ein Glückspilz bist, gar nicht so einfach zu beantworten. Je nachdem auch, in welche Bereiche man dann natürlich hineingeht. Aber was hat ein Glückspilz jetzt mit einer Predigt am Sonntagmorgen in einem Gottesdienst zu tun? Ich stelle mal die steile Behauptung auf, dass jeder, der Jesus im Herzen trägt, der Christ ist, der sich in einer Phase seines Lebens für Jesus entschieden hat, der vielleicht auch hineingewachsen ist in den Glauben, immer mehr Vertrauen übergeben hat, immer mehr Verantwortung an Jesus übergeben hat, da behaupte ich einfach, derjenige oder diejenige ist ein Glückspilz. Definitiv. Da stehe ich dazu, so wie ich hier vorne auf eurer schönen Bühne stehe. Warum behaupte ich das? Weil die Bibel uns das zusagt. dass jeder, der mit Jesus lebt, ein Glückspilz ist. Und das hat dann nichts mit einem Gefühl zu tun. Nein, es ist eine Zusage, die uns Jesus macht. Aber deshalb schauen wir mal in einen Bibeltext hinein. Und zwar habe ich zwei mitgebracht, die eigentlich Ähnliches beinhalten, aber doch einen feinen, aber doch großen Unterschied auch wiederum haben. Es geht um die Zeit nach Ostern. Jesus ist gekreuzigt, Jesus wurde begraben, Jesus ist am dritten Tage auferstanden und hat sich den Leuten geoffenbart. Er hatte ja ursprünglich 12 Jünger, der ihn verraten hatte, der Judas, der hatte sich nach seinem Verrat, nach der Kreuzigung das Leben genommen. Jetzt sind es also noch 11 Jünger. Und diese 11 Jünger waren schon etwas verschreckt. Das mussten die auch erstmal verdauen, obwohl es Jesus ja angekündigt hatte, dass er sterben und auferstehen würde. Aber irgendwie waren sie doch auch ein bisschen ein Häufchen Elend. Der, dem sie nachgefolgt sind, alles auf eine Karte gesetzt, der war tot. Okay, die einen haben gesagt, er ist wieder auferstanden. Aber sie hatten Furcht vor den anderen Gläubigen, vor den frommen Juden, weil die ja für den Tod von Jesus gesorgt hatten. Vielleicht hatten sie Sorge, dass sie jetzt als nächstes dran sind. Also in dieser Gemengenlage müssen wir uns versuchen hineinzuversetzen. Und jetzt lese ich mal einen Teil aus dem Johannesevangelium, 20. Kapitel. Am Abend des ersten Tages der Woche, in dem Fall war das der Sonntag, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Sie wurden froh, Jesus tritt in seiner Göttlichkeit mitten in einen verschlossenen Raum hinein, in diese kleine Herde von 10 Männern, die durch den Wind waren, die Angst hatten. Und Jesus beruhigt sie erstmal: Friede sei mit euch. Aus den Worten ihres Herrn und Meisters muss es sehr vertraut geklungen haben. Und dann zeigt er sich ihnen, zeigt seine Wundmale. Und am Ende heißt es, da wurden Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Jetzt konnten sie es also selber mit eigenen Augen sehen und ihn hören, mit eigenen Ohren hören. Jesus ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Das ist die erste Begebenheit. 10 waren dabei. Wo war der 11.? Der war nicht dabei. Von ihm, dem Thomas, so heißt er, lesen wir ein paar Verse später. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Dem einen oder anderen wird diese Geschichte schon bekannt gewesen sein. Übrigens, man darf jederzeit in den Gottesdienst kommen, ohne sich in der Bibel auszukennen. Es ist kein Wissen vorausgesetzt, wenn man Teil einer Gemeinde ist. Aber jetzt zurück auch zur Geschichte. Wer die Geschichte kennt, der kennt vielleicht auch die Überschrift, die des Öfteren dann über solchen Bibeltexten steht. Da heißt es dann: der ungläubige Thomas. Und ich finde, da wird man dem Thomas nicht gerecht. Ich habe das für mich anders genannt: der Bekennende und nicht der ungläubige Thomas. Und ich kann mich gut in den Thomas hineinversetzen. Ich bin auch ein Mensch, der die Dinge sehen will. Der Sicherheit gewinnt dadurch, dass er Dinge wahrnimmt, womöglich selber berühren kann, selber nachlesen kann. Der die eigenen Erfahrungen macht, der sich nicht nur auf das Wort der anderen verlässt. Ist immer auch ein bisschen Typsache. Aber gebe ich ehrlich zu, so bin ich. Mir ist dieser Thomas sympathisch. Aber für mich ist es nicht der ungläubige Thomas. Denn das Ende der Geschichte ist, dass er gläubt und dass Jesus ihm ja, praktisch das auch zuspricht, den Glauben zuspricht oder im Bekenntnis macht Thomas deutlich, ja, doch, du bist der Herr, du bist mein Gott. Also der Bekennende und nicht der Gläubige, ungläubige Thomas. Genauso wie das Schaf. Wer diese Geschichte kennt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15, das verlorene Schaf, der verlorene Sohn. Nee, das Schaf wird gefunden, der Sohn kehrt zurück. Also versuchen wir doch da auch mal diese Geschichten vom Ende her wahrzunehmen, dass wir uns nicht von diesen Überschriften rausbringen lassen. Es geht hier um den bekennenden Thomas. Er, der mir sehr sympathisch ist. Schauen wir uns mal diese Geschichten kurz im Vergleich an. Im Grunde genommen sind sie sehr ähnlich. Ich habe das versucht, mit den Farben so ein bisschen hervorzuheben. Da sind die 10 Jünger beisammen. Thomas war nicht dabei. Aber Jesus tritt genauso wie 8 Tage später mitten unter sie. Und beides Mal spricht er ihnen den Frieden zu. Und beides Mal offenbart er seine Wundmale von der Kreuzigung, die Seide, wo man ihm mit dem Speer hineingestochen hat und als dann Wasser und Blut herausgeflossen ist. Und findet doch ein Unterschied, zumindest textlich und auch letztlich doch in der Aussage, hätte ich ein bisschen anders einfärben müssen, die Jünger wurden froh. Mehr wird jetzt nicht berichtet. Bei Thomas kommt dieses Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Ähnliche Geschichten mit unterschiedlichen Persönlichkeiten. Beim einen war der Thomas nicht dabei, bei der zweiten Begebenheit war er dabei. Und ich möchte uns jetzt da was mitgeben auf den Weg, hoffentlich für die Woche, für unsere Beziehung zu Jesus Christus. Was bedeutet eigentlich glückselig sein? Ein paar Gedanken, nicht so ausführlich. Ich möchte so ein bisschen einsteigen, mit Erfahrungen leben lernen, mit Jesus rechnen, mit Geduld aushalten, mit Glauben reagieren, mit Bekennen antworten. Mein erster Gedanke, mit Erfahrungen leben lernen. Der Thomas, der hätte gern, glaube ich, dieselben Erfahrungen gemacht wie die 10 anderen Jünger. Wenn ich nicht meine Hände in die Wundmale und in die Seite Jesu lege, dann glaube ich nicht. Und Thomas musste seine eigenen Erfahrungen machen. Die waren zwar am Ende ähnlich wie die von diesen 10 Jüngern, haben wir gerade in dem Vergleich der Geschichte gesehen. Und trotzdem muss der Thomas mit seinen eigenen Erfahrungen auch leben lernen, zurechtkommen. Wir wünschen uns vielleicht hin und wieder, das zu erleben, was der andere auch erlebt hat. Vor allem dann, wenn es einem nicht gut geht. Wenn man vielleicht selber in einer persönlichen Krise drinsteckt. Und dann singt man so tolle Lieder. Jesus macht aus Wasser Wein, Blinde sehen, Lahme können wieder gehen. Da sind schöne Lieder und da kann man gut mitsingen. Man lässt sie vielleicht auch mitreißen. Und vielleicht erlebt man es eben selber nicht so im Alltag. Der Thomas, ich weiß es nicht, war er vielleicht neidisch auf die 10, gibt die Geschichte nicht her, ist kurz berichtet, die Verse sind kurz hintereinander wiedergegeben. Auch wenn dann 8 Tage zwischen der Begegnung von Thomas und Jesus lagen. Wir wissen nicht viel, was es mit Thomas gemacht hat. Aber ich möchte vom Thomas lernen, ich muss mit meinen eigenen Erfahrungen leben. Ich darf mich freuen über die Erfahrungen der anderen. Ich darf Gott loben. Aber ich darf nicht erwarten, das ist zumindest meine Erfahrung, ich darf nicht erwarten, dass ich genau dieselbe Erfahrung mache wie der andere. Sondern ich muss mit meinen eigenen Erfahrungen rechnen und auch leben lernen. Wie gesagt, freuen an dem, was der andere erfährt, super. Gemeinsam Gott loben und preisen. Aber wo es mich runterzieht, möchte ich für mich lernen, okay, ich muss mit meinen eigenen Erfahrungen leben lernen. Ich kann das nicht kopieren, was der andere erlebt hat. Aber, und das ist so dieser zweite Schritt oder dieser zweite Gedankengang, ich darf mit Jesus rechnen. Weil Jesus weiß, was ich brauche. Thomas hatte sein, ja, ich würde gar nicht sagen Zweifel, aber er hatte geäußert, nee, ihr anderen zehn, nee. Also, wenn ich nicht selber, ich kann das nicht glauben. Und dann sind sie beisammen, Jesus tritt auf dieselbe Art und Weise wieder in den Raum hinein und Thomas muss ja gar nichts sagen, sondern Jesus geht nach dem Friedenswunsch direkt auf ihn zu. Thomas, komm, schau her, reich mir deine Hände. Dieses Urvertrauen in Jesus möchte ich lernen. Immer wieder mir vor Augen malen, immer mir wieder klar machen, Jesus weiß, was ich brauche, auch in Durststrecken. Auch dann, wenn ich auf der Suche bin nach meinen eigenen Erfahrungen. Jesus weiß, was ich brauche. Thomas musste laut biblischer Überlieferung nichts sagen. Jesus ist direkt auf ihn zugegangen. Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hände her und lege sie in meine Seite. Das ist natürlich nicht so griffig in dieser Geschichte schon, aber in meinem eigenen Erleben, ich möchte mit Jesus rechnen, weil ich weiß, dass er weiß, was ich brauche. Und vielleicht steht es ganz bewusst in der Mitte, es hat sich so ergeben von meinen sechs Gedanken, fünf Gedanken, bei sechs gibt es keine Mitte, bei fünf gibt es die Mitte, mit Geduld aushalten. Ich habe im letzten Jahr eine nicht ganz so gute persönliche Phase durchgemacht. Und da hat mich tatsächlich manches Lobpreislied innerlich geärgert. Wenn Jesus groß gemacht wurde. Und ich habe gemerkt, ja, bei mir ist es gerade nicht so. Ich erlebe das nicht so. Es flutscht nicht so einfach, wie es in manchen Liedern auch rüberkommt. Und ich habe für mich lernen, ganz fromm gesagt dürfen, ich würde eher sagen müssen, aus menschlicher Sicht heraus, ich brauche Geduld. Wir müssen manches, vielleicht auch vieles oder hin und wieder, ab und an, Dinge mit Geduld aushalten. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob diese Geschichte ganz so arg dient, aber trotzdem möchte ich es mir vor Augen malen, 8 Tage. 8 Tage vergingen, bevor Jesus sich dem Thomas geoffenbart hat. Können wir sagen, ja gut, 8 Tage ist jetzt gar nicht so lang, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das für den Thomas lang war. Diese 8 Tage dieses Nichtwissens, die Jünger, meine engsten Freunde, mit denen war ich jetzt 3 Jahre unterwegs, die haben mir davon erzählt, die haben Jesus selber gesehen, aber ich muss es selber sehen. Ich glaube schon, dass diese 8 Tage für den Thomas auch lang waren. Und mir soll es eine Hilfe sein, dass ich auch Geduld brauche. Geduld mit dem Eingreifen Jesus. Ich rechne mit dem Eingreifen Jesus, aber ich brauche auch Geduld, weil es eben nicht immer so läuft, wie ich mir es vorstelle. Und wenn man in die Bibel hineinschaut, dann gibt es da durchaus Geschichten, wo es viel länger geht. Ganz kurz nur angerissen. Jakob, einer der Söhne Isaaks, dem ein ganz großer Segen zugesprochen wurde von Gott. Und was war das für ein Typ, der hat Höhen und Tiefen erlebt. Tiefen, für die er durchaus auch selber verantwortlich war. Weil er andere hintergangen hat, betrogen hat. 14 Jahre lang musste er dienen, bis er seine Traumfrau heiraten durfte. Dann hat er einen eigenen Sohn, beziehungsweise mehr als nur einen Sohn. Und sein Lieblingssohn, der Josef, der wurde von seinen Brüdern verschleppt, verkauft. aber gegenüber dem Vater für tot erklärt. Das hat sein Herz im Grunde genommen gebrochen. 20 Jahre, ungefähr 20 Jahre, mit dem Wissen, mein liebster Sohn ist von einem wilden Tier gerissen worden. 20 Jahre später kommt es zur Begegnung. Da sieht er seinen Sohn Josef in Ägypten wieder. Höhen und Tiefen. Und 20 Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Ein kleiner Rückblick oder Ausblick, je nachdem, wie man es nennen will, ins Alte Testament. Ich möchte lernen, mit Geduld aushalten. Beim Thomas waren es 8 Tage. Beim Jakob 20 Jahre. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade drin steckst. Ich wünsche dir, und ich muss es mir selber immer wieder sagen, ja, wir brauchen auch Geduld. Und dann dürfen wir aber auch mit Glauben reagieren. Als dann Jesus dem Thomas begegnet, dann sagt er ja zu ihm, und das fand ich interessant in der Vorbereitung, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Er sagt nicht, ja, Thomas, hör auf zu zweifeln, sondern Thomas, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und für mich war das tatsächlich eine neue Entdeckung. Wenn hier ungläubig steht, dann meint es nicht dieses, oh, ich habe kein Vertrauen mehr in Jesus und ich zweifle irgendwie in Jesus, sondern ungläubig heißt im ersten oder im weitesten Sinne, nein, ich glaub's einfach nicht, ich lehne das andere ab. Thomas, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Also lehn mich nicht ab, sondern nimm mich wieder auf in dein Leben. Warum sage ich das? Mit Glauben reagieren. Wenn du zweifelst an Gott, weil die Dinge gerade querlaufen, dann hat das nichts mit Unglauben zu tun. Wenn du zweifelst, dann hat das nicht mit Unglauben zu tun. Du bist nach wie vor gläubig. Denn du zweifelst ja an etwas, woran du glaubst. Du zweifelst an Jesus womöglich, an seiner Fürsorge, an seiner Gnade, an seiner Barmherzigkeit. Aber du glaubst an ihn, sonst würdest du nicht zweifeln. Und ich bin froh, dass ich im vergangenen Jahr, natürlich habe ich gezweifelt. Man betet und wird nicht besser. Aber ich habe trotzdem an Gott geglaubt. Ich war nicht ungläubig. Und das ist mir beim Vorbereiten auf die Predigt in dieser Geschichte nochmal zum Trost geworden. Wir dürfen zweifeln. Das hat nichts mit Unglauben zu tun. Weil wir ja noch an Jesus festhalten. Weil wir ja an ihn zweifeln und an ihn uns wenden. Und wir dürfen mit Glauben reagieren. Und das Schöne, wir dürfen mit Bekennen antworten. Das hat der Thomas gemacht, mein Herr und mein Gott. Natürlich war er jetzt in dem Moment auch erfüllt, weil er Jesus gesehen hat, weil er seine Hände in die Seite und in die Wundmale Jesus sehr wahrscheinlich legen durfte. Wir wissen gar nicht, ob er es überhaupt noch gebraucht hat. Was sich zwischen dem, dass Jesus ihn dazu aufgefordert hat und dem Bekenntnis abgespielt hat, gibt die Bibel jetzt nicht her, die Überlieferung. Natürlich war das, vermute ich mal, schon ein Moment auch eines Glücksgefühls. Mein Herr und mein Gott, wir dürfen uns bekennen zu Gott. Ihn als unseren Herr und als unseren Gott bezeichnen. Aber jetzt, finde ich, wird es doch nochmal interessant. Das war Thomas. Ich habe vom Thomas erzählt, wie es ihm ergangen ist. Ich habe so ein bisschen einen Teil, wie mir es letztes Jahr gegangen ist, erzählt. Und trotzdem finde ich schon die berechtigte Frage, und wir? Weil wir waren damals ja nicht dabei beim Thomas und bei dieser Begegnung. Jesus trat nicht in unsere Mitte. Ich habe Jesus noch nie leibhaftig gesehen, in keinem unserer Gottesdienste. dass er da irgendwie sitzen würde. Manchmal macht man so, ja, da ist ein leerer Stuhl, da sitzt jetzt Jesus. Gott ist gegenwärtig, singen wir uns zu. Oder wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das gilt, gar keine Frage. Jesus ist jetzt auch hier, aber ich sehe ihn nicht. Ich war nicht dabei, als Jesus sich offenbart hat dem Thomas. Ich habe keine Wundmale gesehen. Das war Thomas. Und wir? Ich komme zum Schluss. Jesus sagt etwas, was mir sehr tröstlich ist. Und was mir in der Phase letztes Jahr und jetzt immer noch zum Trost wird. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wenn du jetzt hier sitzt und an Jesus glaubst, weil du ihn nicht ablehnst, sondern du bist gläubig, unabhängig deiner Lebenssituation, unabhängig deiner womöglichen Zweifel, du bist gläubig. Und jetzt sagt Jesus uns, hat er damals nicht an Thomas gedacht, er hat schon vorausgeschaut an uns, die wir Jesus eben nicht leibhaftig sehen, glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Bin ich froh, dass ich glauben kann? Ich habe mir das nicht selber erarbeitet. Jesus hat es mir geschenkt. Ich darf mich glücklich schätzen, zu glauben, obwohl ich ihn nicht sehe. Ich erlebe ihn. Ich erfahre ihn. In der Gemeinschaft der Christen erleben wir und spüren wir sicherlich was von der Gegenwart Gottes. Ich bin so froh, dass ich in Krisenzeiten meinen Glauben nicht aufgegeben habe, sondern dass ich immer noch glaube. Ich, der ich ein Mensch bin, der Sicherheiten braucht. Die sichtbare Sicherheit, die habe ich nicht. Ich verlasse mich auf Gottes Wort. Ich verlasse mich auf ihn. Ich weiß mich in der Gemeinschaft von Christen geborgen. Ich darf mich glücklich schätzen. Und damit meine ich kein Gefühl. Denn Gefühle, die erleben oft eine Achterbahn, ein Auf und ein Ab. Glückselig, wer an mich glaubt, glückselig, wer an mich glaubt, obwohl er mich nicht sieht, meint, sich glücklich schätzen zu wissen mit dem Ausblick, dass wir eines Tages bei ihm sein werden. Psalm 84 heißt es mal so schön, glücklich sind, die in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Nicht das Gefühl ist entscheidend, sondern der Blick im Grunde genommen hinter die Kulissen. So darf ich in dieser Welt mit diesem Ausblick leben. Eines Tages wird mein Glück vollkommen sein. Denn wir dürfen uns, obwohl wir ihn nicht sehen, trotzdem glückselig wissen, wenn wir glauben. Amen. Ich möchte noch beten, mit Jesus reden. Danke, Jesus, dass du Geschichten, Begebenheiten nicht ausklammerst. Dass auch in der Bibel nicht alles Gold ist, was glänzt. Und dass wir vom Thomas lesen dürfen, hören dürfen, wie er ganz ehrlich gesagt hat, dass das, was seine Freunde ihm gesagt haben, er nicht glauben kann. Danke, dass du ihm begegnet bist. Aber noch viel mehr danke ich dir, Jesus, dass du uns als glückselig bezeichnest, die wir an dich glauben, obwohl wir dich nicht sehen. Und ich bitte dich auch, dass du unseren Glauben stärkst, dass wir wie oder zusammen mit dem Thomas bekennen, du bist der Herr und mein Gott. Trag uns durch in Zeiten, wo das uns nicht so leicht von den Lippen kommt. Stärk uns durch die Gemeinschaft der anderen, Stärk uns durch dein Wort selber. Und danke für den Ausblick, den wir haben, dass wir eines Tages in deiner sichtbaren Gegenwart, ja, nicht nur sein dürfen, sondern existieren werden für immer und ewig. Amen.